Herzlich willkommen im Studio, begrüßt Sie Alexander Soyer. In dieser Woche wäre es hierbei abgedreht unter normalen Umständen um Cannes gegangen. Das wichtigste Filmfestival der Welt hätte am Dienstag seinen Auftakt gehabt. Roter Teppich, Stars, Filmemacher, tausende Gäste und Schaulustige an der Côte d'Azur. Eine gigantische Feier des Kinos, die in diesem Jahr ausfällt. So wie viele andere Filmfestivals auch, wenn sie sich nicht ins Internet und mit Streaming-Vorführungen retten wollen. Wie Filmfestivalmacher mit den Einschränkungen durch die Corona-Krise umgehen, darüber spreche ich im zweiten Teil der Sendung mit Bernhard Kahn, Chef der internationalen Programmierung für das Filmfest München und hier in Berlin, Kopf hinter dem erfolgreichen Best-of-Film-Festivals-Festival Around the World in 14 Films. Bevor wir zu den Streaming-Tipps der Woche fürs Heimkino kommen, noch ein kleiner Schlenker zu den echten Kinos, die in dieser Woche mit dem Kinoprogrammpreis für Berlin und Brandenburg vom Medienbord Berlin-Brandenburg ausgezeichnet wurden und als Hilfsmaßnahme mit dreimal so viel Geld wie normalerweise. 51 Häuser, 33 aus Berlin, 18 aus Brandenburg, werden für ihre Programmauswahl im letzten Jahr geehrt. Darunter das neue Kammerspiele in Kleinmachnow oder das Union Filmtheater in Fürstenwalde, sowie in Berlin zum Beispiel das Movimento, das Wolfkino oder das Delphi Lux mit jeweils 30.000 Euro Preisgeld. Prämien von 10, 15, 20 und eben 30.000 Euro gibt es also für die vielen ausgezeichneten Kinos. Eine dringend benötigte Hilfe in dieser Zeit. Und damit kommen wir jetzt erstmal zu den Streaming-Tipps mit unter anderem dem Cannes-Preisträger Höhere Gewalt. In der Mediathek von Arte findet sich, nur für kurze Zeit, der schwedische Film Höhere Gewalt von Ruben Östlund, mit dem er 2014 in der Cannes-Reihe Un Sortant Regard mit dem Jurypreis ausgezeichnet wurde. Aus einer Schneelawine, die ein Ehepaar mit zwei Kindern im Skiurlaub fast erwischt, wird eine Versuchsanordnung zu Geschlechterrollen. Beziehungserwartungen und existenzielle Ängste werden hier schonungslos bloßgestellt. Beim Mittagessen im Skiurlaub rollt aus der Ferne eine Lawine auf eine Bilderbuchfamilie zu und anstelle sich schützend vor seine Lieben zu werfen, macht sich Vater Thomas Feiger aus dem Staub. Es passiert nichts Schlimmes, aber danach ist alles anders.
Als die Lawine kam, da bist du vom Tisch weggerannt.
Nein.
Du hast iPhone und Skihandschuhe genommen und bist von mir und den Kindern so schnell du konntest weggerannt.
Stilisierte Bilder von der Maschinerie eines Skiurlaubs. Das Knallen der Schneekanonen, das Bestellen der Pisten, das Rattern der Skilifte. Hotellangeweile, dazu eine sehr klar unterteilte Erzählstruktur und eine fast schon didaktische Auseinandersetzung mit dem nicht sonderlich heldenhaften Verhalten von Thomas. Diese oberflächliche Ebene hat schon ihren intellektuellen Reiz und darunter verbirgt sich überragende Satire und sarkastische Demontage vermeintlicher Rollen und Lebensgewissheiten. Höhere Gewalt in der Arte-Mediathek. Auf Netflix findet sich Anton Corbijns bemerkenswerte Thriller-Meditation The American. Unterlegt mit einem überraschenden Soundtrack von Corbijns Freund Herbert Grönemeyer verschlägt es George Clooney in der Titelrolle als Auftragskiller und Waffenschmied in ein kleines Bergdorf in den Abruzzen. Ein Rückzug eigentlich sollte es sein, aber einen letzten Job soll er noch erledigen. Ein Sturmgewehr mit Schalldämpfer für eine Killerin anfertigen. Das Bauen dieser Waffe mit entrückter Präzision, seine ruhige, wachsame Routine, seine ständigen Blicke über die Schulter, weil er weiß, dass er auf der Abschussliste steht. Das ist die wichtigste Action dieses Films. Und natürlich das Erwachen des Gewissens in ihm.
Alle Menschen sind Sünder. Für alles, was ich getan habe, hatte ich gute Gründe.
The American ist ein Film, der an das amerikanische Kino der 70er Jahre erinnert. Ein starker Charakter im Zentrum, wenig Worte, noch weniger Klischees und eine tiefe, fast schon brutale innere Wahrheit. Clooney spielt grandios, echte Italiener spielen Italiener, kein vorhersehbares Thriller einerlei und keine Actionshow, sondern eine sinnliche und trotzdem unglaublich spannende Einkehr in das Wesen des Helden. The American auf Netflix. In der Dreisat-Mediathek gibt es Yves Saint Laurent zu entdecken. Das Leben und Schaffen des legendären Modemachers als Genie- und Wahnsinngeschichte. Musik, Mode, Zeitgeist und auch ein bisschen Politik der spannenden Mit-50er bis Mit-70er Jahre mit der Lebensgeschichte von Yves Saint Laurent als dramaturgischem roten Faden. Von seiner Berufung an die Spitze Dior's mit gerade mal 21 über seine weltbewegenden Kollektionen in den 60ern bis zu den Abgründen im Drogenrausch.
Eve, sieh mich an. Willst du leben oder willst du sterben?
Wenn du sterben willst, kann ich nämlich nichts für dich tun.
Erzählt wird Yves Saint Laurents Geschichte durch die Augen Pierre Bergers, seinem Liebes- und Geschäftspartner. Zusammenbrüche, Models, Affären und Yves Saint Laurents Entwürfe. Dazu spielt die richtige Musik an den richtigen Orten, von den Clubs in Paris bis zum Domizil in Marrakesch. Das alles wirkt zwar leider etwas zu abgesteckt, aber der umwerfend gute Pierre Niney in der Hauptrolle und Guillaume Gallienne als Berger machen das meistens wett. Yves Saint Laurent in der Dreisat-Mediathek. Die Streaming-Tipps der Woche und man kann es nicht anders sagen im Augenblick, den Festivals geht's ähnlich. Von zu Hause aus gucken ist so ein bisschen die Lösung. Cannes wäre in dieser Woche gestartet. Zu Gast im Studio Bernhard Karl, der normalerweise eben jetzt in Cannes gewesen wäre und ganz bestimmt nicht hier. Bernhard Karl ist der Leiter des Filmfestivals hier in Berlin, Around the World in 14 Films. Er ist der Chef der internationalen Programmauswahl in München. Er kennt sich aus mit dem Festivalgeschäft, das im Augenblick ziemlich brach liegt, das verzweifelt nach neuen Lösungen sucht. Was begegnet Ihnen da, Herr Karl?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Es ist natürlich auch eine traurige Situation, dass wir jetzt hier stehen und dass ich nicht in der Lage bin, die neuesten tollen, in Cannes ausgewählten Werke dort zu sichten. Also wir alle müssen uns natürlich auf eine weltweit veränderte Situation einstellen und es gibt natürlich diverse Antworten, da hätte ich viel zu sagen.
In Cannes, der große Festivalpalast, tausende Zuschauer, eng auf eng, roter Teppich, all das geht nicht. Thierry Frémaux hat abgesagt, es geht nicht. Er hat auch nicht nach einer virtuellen, nach einer Online-Lösung gesucht, wo die Festivalgäste vielleicht von zu Hause aus hätten gucken können. In diesem Fall auch eine ganz konsequente Lösung und auch, wie ich finde, die richtige Lösung, zu sagen, es ist abgesagt, es funktioniert nicht. Wie kann man sich ein Festival vorstellen in den nächsten Monaten? Mit welchen Zeiträumen spekulieren die verschiedenen Festivals auf der Welt?
Also es macht natürlich einen großen Unterschied, wann man stattfindet. Also ich verstehe die Reaktionen in den letzten Wochen der Festivals, die direkt angestanden wären. So die Reaktion in Tribeca zum Beispiel, so die Reaktion in Austin, South by Southwest in den Staaten, die gesagt haben, wir finden zum Teil digital statt. So auch die digitale Antwort auf die Situation von diversen Dokumentarfilmfestivals, die sehr renommiert sind und sehr beachtet, darunter das Dokumentarfilmfestival in Kopenhagen und auch das Munich oder München Filmfestival DOC Fest, die jetzt ja komplett im Netz stattfinden. Kommende Filmfestivals müssen sich, denke ich, aber auch was Neues ausdenken, denn es ist auch vor allem für den Spielfilm, wäre das der Tod des Kinos, wenn man Leinwände komplett ausspart, wenn man sagt, man kann komplett im Netz stattfinden, jeder kann es bequem zu Hause. Das ist ja geradezu unsere Hauptbedrohung durch Netflix, Amazon, Sky und Co., dass man es eben sich zu Hause bequem machen kann. Wir als Filmfest München haben uns schon früh verwehrt dagegen, dass wir das Live-Event komplett canceln, dann halt einfach ins Netz gehen. Wir haben gesagt, die persönliche Begegnung und die Feier des Kinos vor der Leinwand und der Austausch von Weltkultur auf Du und Du, das ist unsere DNA und die können wir nicht aufgeben.
Sie haben es ja erwähnt, es gibt jetzt schon Lösungen, es gibt aktuelle Lösungen. Wie ist denn die Resonanz der Festivalbesucher auf diese virtuellen Lösungen?
Also erstmal stürzen sich alle drauf, weil natürlich vor allem auch die Kinoliebhaber und Cinephilen zu Hause sitzen, wie wir alle. Und natürlich die Liebe des Kinos dort dann auch am Sofa natürlich ausgelebt wird, zu Recht. Aber dies kann keine Dauerlösung sein. Ich habe vorher gesagt, es ist eine unmittelbare Reaktion, aber mittelbar, auch bei Around the World in 14 Films, würde ich nie auf die Idee kommen, wenn wir im Dezember nicht stattfinden könnten, dass wir dann online stattfinden. Ich würde alle anderen Zwischenlösungen.
Es kommt ja noch ein anderes Problem tatsächlich dazu. Around the World in 14 Films ist Best of der Festival dieses Jahres. Genau. Das ist ja noch das nächste Problem.
Genau, welche Filme zeigen wir, ganz klar. Es ist so, dass die Folgefestivals, also Carlo Vivari zum Beispiel, die unmittelbar nach München kommenden A-Festival fürs osteuropäische Kino sehr, sehr wichtig, haben auch gesagt, wir können in dieser Form jetzt auch nicht streamen. Aber wir haben uns ausgedacht, dass wir zumindest unseren Kulturauftrag in Tschechien erfüllen und ein Best-of der Filme, die wir gezeigt hätten, dann zumindest im Juli, wenn dann ein paar Kinos wieder offen haben, auf Tournee gehen in Tschechien. Locarno hat eine Antwort Anfang August, auch sehr schmerzlich, dass die komplett abgesagt haben. Aber eine Antwort, die auch sehr interessant ist, die natürlich auch schweizerisch ist, nämlich mit Geld. Hier einen Wettbewerb veranstaltet von Filmen, die sie, wenn sie fertig gewesen wären, sicherlich eben auch in einen Wettbewerb genommen hätten, aber von Filmen, die noch nicht fertiggestellt sind und durch Corona gestoppt werden mussten. Und hier eine finanzielle Unterstützung nach Wettbewerbskategorien, das heißt von einer Jury beurteilt, dann werden einige Filme in den Genuss kommen, zum Beispiel Höchstpreis, glaube ich, 70.000 Schweizer Franken für die Fertigstellung des durch Corona angeschlagenen Filmprojekts. Das ist eine sehr kreative und, wie ich finde, fast die beste Antwort. Dann gibt es San Sebastian Ende September, das sich mit Zürich, die im Oktober stattfinden, dazu entschlossen hat, einen Markt zu installieren, Marktmöglichkeiten zu vergrößern im Rahmen ihres Festivals, das im Joint Venture mit Zürich, um das aufzufangen, was in Cannes nicht stattfinden konnte und möglicherweise sogar, was in Venedig nicht stattfinden kann. Venedig verwehrt sich auch gegen Digitales, aber wird sicherlich mit reduzierten Zuschauern. Ich hoffe, dass ich Teil dieser Zuschauerschaft sein darf. Ich habe mich akkreditiert. Dann ist noch die Frage, darf man nach Italien reisen anfangen? September, Ende August. Man wird generell bis in 2021 hinein auf jeden Fall das Streamen integrativ in das analoge Festival in irgendeiner Form mitdenken müssen. Das heißt, es gibt eine Erweiterung des Programms im Digitalen. Also das alles sind Ideen, die sicherlich jetzt bei allen Festivalmachern kursieren und geprüft werden. Man kommt um den Ausbau der digitalen Technik, denke ich, bei keinem interessanten oder maßgeblichen Festival vorbei.
Die Technik, Sie haben sie angesprochen. Hier stellt beispielsweise eine Nachricht, die jetzt gerade gekommen ist, das Filmfest Oldenburg findet auch wie gewohnt im September statt, wird gestreamt dann über Pornhub, also ein Porno-Streaming-Anbieter im Internet. Wir haben jetzt Ende Mai dieses Sammelfilmfestival online. YouTube ist da der Streamer. Andere haben sich da auch angeboten. Ist da jetzt auch eine neue Form von Zusammenarbeit, ein gemeinschaftliches Interesse da oder wirklich nur dieser Nutzen dieser Online-Plattformen?
Auf jeden Fall wird das ein gemeinsames Interesse sein. Also wer jetzt versucht, seine Haut zu retten, wird verlieren. Man wird generell Netzwerke bilden müssen. Ob es dann unbedingt so ein Porn-Hub sein muss.
In dem Fall passt es einigermaßen.
In dem Fall kann man damit leben. Sowas wurde ja auch Cannes angeboten. Und Pierre Lescure und Thierry Frimaud haben sich auf nette Art und Weise bedankt und haben das für sich in mehrerlei Hinsicht, denke ich, in mehreren Stufen der Abwägung abgelehnt, was wiederum sehr bedauert worden ist von dem Streaming-Anbieter. Aber Netzwerke an sich zwischen Streamern, Verleihern, zwischen Kinomachern vor allem und eben auch Festivaliers werden jetzt gefragter sein denn je. Es geht nur zusammen und wir zusammen müssen gucken, dass die ersten Kinos wieder öffnen können und die hygienischen Idealinstallationen hoffentlich. Wir müssen auf jeden Fall mit einer Sache leben. Wer wie auch immer stattfinden kann, er wird es vor weniger Zuschauern können.
Bei allen kreativen Lösungen, bei allen Ansätzen, von denen wir jetzt gehört haben hier in der Sendung, es bleibt eigentlich dabei, es ist keine gute Lage für die Festivals bis wahrscheinlich tief ins nächste Jahr, bis zur Berlinale, die sich auch irgendetwas überlegen muss. Was können Sie persönlich vielleicht eben auch wirklich als Festivalkenner, als Festivalmacher, als Festivalprogrammierer Positives aus dieser ganzen Entwicklung dann doch rausziehen?
Dass man Kultur im Ganzen denken muss. Also eine Tanzkompanie, ein Schauspieltheater, ein Filmfestival, ein Streaming-Anbieter, ein Opernsänger, alle sitzen in einem Boot. Und ohne es schön zu reden, aber das ist wirklich eine Chance auch, dass man etwas vorsichtiger sozusagen insgesamt mit der Kultur umgeht und dass wir alle versuchen, jetzt nach vorne zu blicken und den Wert auch von Kultur nicht nur zu schätzen wissen, sondern neu zu formulieren haben.
Schönes Schlusswort, Bernhard Kahl, Around the World in 14 Films, sein Festival im Dezember. Programmierer in München, internationales Programm und Festivalkenner. Ein Gespräch über die Festivals und die Lage der Festivals in Zeiten von Corona. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich Alexander Soyer.